Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss. Eine neue Woche und ich habe die Sarah an der Leine. Das ist richtig gut. Guten Fast Morgen. Schon die erste Brücke. Guten Morgen.
Ja, ich wollte gerade sagen, du startest heute voll durch.
Ja, nicht so lange schnacken, einfach machen. Wie war dein Wochenende? Und wie war dein Hundemoment der Woche? Ah ja, also wir können es ja auch gleich aus dem Sack lassen, die Katze, den Hund, wie ihr wollt. Es geht um die Leine und um Sarahs Lieblingsleine, die Flexi-Leine. Die wird heute auch ein großes Thema sein. Leinenführigkeit per se, ihr kennt das. Sie kennen mich, wenn ich durch den Wald gehe und mir zwei, drei Hunde quasi vorauseilen und ich auf den Boden schleife. Nein, so ist es Gott sei Dank nicht. Ich hatte eine gute Hundetrainerin.
Die hat immer geschimpft bei den Flexileinen.
Die hat immer geschimpft bei den Flexileinen. Das wird sie heute auch wieder tun. Und bevor wir aber zur Flexileine kommen, vielleicht gibt es ja ein nettes Erlebnis in der letzten Woche, das du hattest ohne Flexileine.
Ohne Flexileine auch, ja sicher. Also nett kann man jetzt so nicht sagen, aber ich knüpfe an meinen Hundemoment der Woche zuletzt. Nämlich zwischenzeitlich ist es so, dass Boogie anfängt, diese zwei jungen, sehr durchgeknallten schwarzen Hunde in unserem Haus kontrollieren zu wollen und etabliert da auch was. Und ich hatte ja schon erzählt, also es reicht ja teilweise wirklich, dass sie einfach nur rausgeht in den Garten, wenn die gerade zu wild spielen und ihr das zu laut wird, dann geht sie dahin und dann dreht die nur so eine Zeitlupenrunde um die beiden und dann werden die ja zu Statuen. Das macht sie jetzt auch im Haus zwischenzeitlich. Also kann passieren, dass wenn die hier aufmüpfig werden oder bekloppt sind, dann steht sie einfach nur auf, dann bleibt alles stehen und dann macht sie manchmal nur noch und dann gehen alle auf ihre Plätze.
Oh.
Ich frage mich ja, wie die das hinbekommen hatte. Ich habe ja jetzt angefangen mit meinem iPad, während ich weg bin, zu filmen, weil ich ja vermutet habe, dass sie in der Zeit irgendwas machen, vielleicht spielen oder irgendwas klären. Nee, ist gar nicht so. Also die liegt da in ihrer Ecke und ignoriert die zwei mehr oder weniger. Die beiden spielen und zerreißen mein Inventar. Und also alles so ganz, ich würde sagen, ganz normal, so wie man es vermutet. Also für mich war das insbesondere deswegen interessant, das zu filmen, um zu wissen, was machen die zu dritt. Aber da passiert nichts. Also ich habe das jetzt 10 Tage oder so filme ich, oder 7 Tage filme ich das jetzt. Und sie sind immer jeder für sich und nur die zwei Jüngeren spielen zusammen zwischendurch. Aber Boogie mischt sich da auch gar nicht ein. Da wird nichts geklärt. Das heißt, sie macht das halt wirklich in der Zeit, wo ich hier bin. Also wirklich nur die Dinge, die ich beobachte. Und das heißt folglich, dass sie das wirklich einfach nur über ihre Ausstrahlung regelt, weil sie hat noch keinen korrigiert in diesem Kontext. Mhm. Das würde ich ja mitbekommen. Mhm. So, gerade wenn Boogie korrigiert, das ist nicht subtil. Von daher, das ist also wirklich erstaunlich, wie sie mit ihrer Präsenz, mit ihrer Ausstrahlung, ihrer Dominanz, ihrer Körperhaltung die Hunde komplett kontrolliert. Und da kann man sich ja mal eine Scheibe von abschneiden. Diese Menschen, die dann da rumschreien und wütend an den Leinen zerpeln, nein, einfach vielleicht mehr Ausstrahlung, mehr Präsenz, mehr Körpersprache, Mimik, Dominanz ausstrahlen. Wirklich die Sachen einfach auch mit ganz viel Ruhe. Also sie ist dabei immer unheimlich langsam und ruhig. Also sie lässt dem Moment die Zeit, die er braucht. Das ist nicht hektisch, das ist nicht laut, das ist nicht unkontrolliert oder hysterisch. Das ist alles ganz konzentriert und offensichtlich sehr imposant. Spannend, oder?
Super spannend, vor allen Dingen. Ich beobachte sowas ja auch, also super spannend, deshalb, weil auch Bilbo und Spanja sich komplett raushalten und auch verschwinden, ehrlicherweise, wenn Pelle Scheiße baut, alleine. Also wenn er Stress hat, die sind so, die überlassen ihn sich selbst und hauen eher ab, also glaube ich nach oben, soweit ich das gesehen habe, und er ist im Wohnzimmer und liest Magazine.
Mit den Zähnen?
Mit den Zähnen. Also die Brigitte ist sehr weit vorne. Derzeit ist die Brigitte sehr weit vorne.
Bei dir liegt die Brigitte, Mike.
Ja, wir haben ein Potpourri an vielen Magazinen zu Hause.
Okay.
Und ich glaube, vielleicht ist es das Interieur, das ihn beschäftigt. Dementsprechend, er hält sich Gott sei Dank an den Magazinen noch auf. Also er arbeitet sich nicht ab an Interieurgegenständen, sondern er schaut sie sich erstmal im Magazin an. Und ich hoffe, dass es auch dabei bleibt. Und unser Fehler, weil wir so einen Korb haben, wo die alle drin liegen. Im nächsten Schritt lerne ich es dann auch, dass ich diesen Kopf vielleicht einfach auch mal wegstelle. Das wäre eine ganz gute Sache. Und das werde ich auch tun. Aber ja, also deshalb finde ich es sehr interessant, was du erzählst. Denn bei mir ist es durchaus auch so, dass Spania zum Beispiel, die ist normalerweise die Gouvernante, die klärt. Und auch sehr mit Nachdruck mit ihren 13 Jahren. Aber sie verschwindet eher. Sie hat keinen Bock drauf. Sie denkt sich, Lisa alleine, die Brigitte. Ich nehm dir die Gala oder so. Nein, genau.
Hauptsache ein gutes Kochrezept drin.
Genau.
Und man weiß, was los ist in Hollywood.
Absolut. Sie ist, glaube ich, großer Jennifer Aniston-Fan.
Oh,
Ja,
in der Tat. Die hat, ja, das muss ich jetzt zugeben, das ist ja auch ein großer Hunde-Fan.
Ist das so?
Ist so.
Sie Jennifer Aniston?
Jennifer Aniston ist eine große, sehr, ja, auch dafür bekannt, ein großer Hunde-Fan, hat selber sehr viele Hunde, ich glaube in der Tat aus dem Tierschutz auch. Und sie arbeitet immer vegan, also heißt zum Beispiel, jetzt hat sie, glaube ich, irgendwelche Pflegeprodukte auf den Markt gebracht und die sind vegan, also eine Aktivistin, könnte man sagen, fast.
Wow, ich wusste gar nicht, dass du Jennifer, aber wer mich total nervt, ich weiß nicht, ob du ihr folgst, wer mich total nervt, ist Heidi Klum.
Ja.
Mit ihren Hunden und mit ihrem, also mit diesem ganzen Gedöns.
Das ist halt, man muss dazu sagen, um Heidi Klum herum sind ja auch einige Hunde, die es nicht so einfach haben. Die haben dann, kriegen keine Luft oder sind großwüchsig und haben damit Probleme. Also die Hunde von Heidi Klum sind ja nicht gesunde Hunde. Und das sind aber Rassehunde, die als Welpen geholt werden von Heidi Klum. Deswegen fand ich das doof.
Also ich weiß auch nicht, wie, also ich finde es irritierend, weil sie irgendwie, ich glaube, ohne Mausohren per Grafik aufgeklebt und irgendwelchen Rehaugen, die sie sich macht und so, das ist mittlerweile einfach auch schon fast pathologisch ein bisschen. Und mit dem Hund, ich habe jetzt irgendwie ihren Mann gesehen, Tom, der dann irgendwie in der Küche steht und dieser Wolfshund, wird die ganze Zeit gefüttert irgendwie mit Dingen. Und dieser Wolfshund ist so groß, dass er natürlich auf die Kochinsel gucken kann.
Ja.
Und sich nicht anstrengen muss. Und Tom und dieser Wolfshund sehen ja auch sehr ähnlich aus.
Zottelig, ne?
Ja, so ein bisschen. Ja, aber das ist auch nur so ein kleiner Werbeer, gerade bei
ja, ich finde irische Wolfshunde ja grundsätzlich ist eine tolle Hunderasse, aber sind natürlich großwüchsige Hunde und da muss man halt auch irgendwie schauen, wie man die hält. Und ich weiß, oder ich habe da auch Videos zu gesehen, wie der da irgendwie Treppen läuft und so und da halb runterknallt und dann denkt man sich auch nur, oh, der gehört da eigentlich ja auch nicht hin. Genau wie, da ist eine Bulldogge noch im Spiel, der die Zunge seitlich raushängt. Und also das sind so, wo ich mir dann denke, naja, irgendwie schade. Gerade wenn man so prominent ist, finde ich es immer schade, wenn man das nicht nutzt, um ein gutes Beispiel zu sein. Aber gut, es ist ja auch gar nicht unser Problem.
Das stimmt wohl. Da hast du komplett recht. Und beim Korrigieren und beim Nicht-Korrigieren von Boogie und bei dem ganzen Gedöns, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, fällt mir mein Hundemoment der Woche ein. Das war sehr, sehr lustig, weil Spanier ist nun wirklich die sanfteste Seele irgendwie von allen fast und auch sehr zugewandt, sagen wir es mal so. Und neulich hatten wir die Situation, dass wir auf der Wiese waren und alles war gut und Pelle hatte dann aber, er testet ganz gerne mal und er gab mir so einen Bodycheck. Und das hat wehgetan und das hat dazu geführt, dass das Gebiss durch die Luft flog. Aber innerhalb von einer Sekunde war dieser kleine braune Hund so auf Zinne, dass die überhaupt nicht mehr auf, die hat sich gar nicht mehr eingekriegt. Er ist so schnell, dass sie ihn nicht gekriegt hat. Aber hätte sie ihn gekriegt, dann wäre es blutig geworden dieses Mal, glaube ich. Das war wirklich so, Freundchen, jetzt ist echt Feierabend. Ich mag dich, ich finde dich super, ich dulde dich, mehr sogar, ich mag dich, aber hier ist echt Schicht im Schacht. Und das war wirklich so, die hörte nicht auf. Ich dachte so, okay, muss ich jetzt wirklich echt einschreiten bei einer 13 Jahre alten Hündin, die wirklich, also sie ist fit, ne? Aber man merkt natürlich ihre 13 Jahre an. So, und dann ist sie, die hat sich überhaupt, du hast es richtig gemerkt, wie die sich so da rein moderiert hatte in das Ganze. Und sie ging dann in so einen Prozess rein und Pelle ging ja die ganze Zeit aus dem Weg und sie wollte immer weiterhin hin und her. Sie war nicht so entschieden, hau hier mir jetzt wirklich einen rein oder lass ich es oder, also es war so ambivalent. Und dann hat sie sich aber entschieden, am Ende doch wieder irgendwie runterzudampfen. Und Pelle war wirklich so, also es hat ihm nicht gereicht. Also fast hätte ich gesagt, ich halte ihn fest und du haust ihm eine rein. So habe ich mich kurz gefühlt. Habe das natürlich nicht gemacht. Aber das war krass, also so aus dem Nichts. Es war wirklich jetzt, also war monatelang war es irgendwie komplett alles zen. Weißt du, alles läuft so auf Wolken und du denkst, es ist alles in Ordnung und nie wird was irgendwo passieren. Mhm. Und dann aus dem Off gibt es den Bodycheck und dann rastet sie komplett aus. Also die Gouvernante ist immer noch am Start und an solchen Momenten zeigt sich 13 Jahre und trotzdem, wenn es darauf ankommt, dann gibt es aufs Maul.
Ja, das ist irgendwie, ich finde es auch spannend, wie man, wenn man so Rudelstrukturen im Haus hat, sehen kann, wie sich die Dinge eben doch entwickeln über die Zeit oder auch immer weiterentwickeln. Wie du gerade beschreibst, vielleicht ist das Fass einfach übergelaufen. Es war das eine Mal zu viel. Ja, jetzt hat sie gesagt, so, jetzt kläre ich das mal endgültig, ich habe die Schnauze voll. Ja. Und das passiert, das ist, was ich zuletzt schon mal meinte, wenn Kinder mit Hunden übergriffig sind. Die dulden das oft ganz lange, das Verhalten. Irgendwann läuft es fast halt einfach über und sie sagen, jetzt reicht es mir. Es regelt ja kein anderer, jetzt muss ich das mal klären hier. Es ist genug. Und das ist das, wo dann die Menschen denken, da war doch nie was, war doch immer alles gut. Der hat das doch bisher, hat er das immer total gut mitgemacht. Und heute fand er an den Ohrenziehen dann nicht mehr witzig. Deswegen, man sollte mal nicht unterschätzen, manchmal staut sich da auch was einfach an.
Total. Und ich glaube, das Learning daraus ist wieder irgendwie das, ja, man weiß es ja eigentlich, aber dass aus dem Nichts einfach Situationen entstehen können. Ne? Also ganz egal, ob du jetzt draußen bist und mit anderen Hunden unterwegs bist oder aber ob du zu Hause ein größeres Rudel hast, du musst eigentlich immer die Augen aufhalten. Also es ist wirklich so, natürlich ist es jetzt nicht so, dass man immer auf der Hut sein muss, aber zumindest darauf gefasst, dass irgendwie mal was sein kann. Mhm. Und auch im Zweifel auch ordentlich. Also das ist jetzt irgendwie, sie ist jetzt ein halbhoher Hund, sie ist 13, aber ich bin mir ziemlich sicher, sie hatte vor einem Jahr schon so eine Auseinandersetzung mit ihm und frag mich, da war sie echt, da war die richtig mies drauf und ist auf ihn losgegangen. Was ich jetzt ehrlich gesagt von ihr nicht so erwartet hätte. Ne? Also ich kenne so Situationen von ihr, das ist in den 13 Jahren, glaube ich, dreimal passiert oder viermal, zweimal davon mit Pelle. Also ist schon nicht einfach so ein Kuscheltier, wie sie das immer vorgibt und sich den Kajalschiff nachzieht und die Wimpern tuscht.
Die ist so hübsch um die Augen.
Ja, die Maske.
Ja, die Maske. Die Maske, die, ja. Aber was du gerade sagst, ist halt auch echt ganz interessant, weil wenn wir jetzt menschliche Verhältnisse uns anschauen, sagen wir mal eine normale Familienstruktur, da hast du ja auch Verhältnisse, die sich verändern, das Wesen im Einzelnen verändert sich und dadurch dann eben auch das Verhältnis zu dem anderen. Das hast du ja in der Familie zum Beispiel auch, wenn die Eltern dann alt werden.
Ja.
Wie verhalten die sich dann ihren Kindern gegenüber? Sind die sanftmütiger oder vielleicht grantiger? Der junge, vorher junge, jetzt erwachsene Mensch kann mit dem Alten besser oder schlechter. Also es verändert sich ja auch bei uns was im Verhältnis und das ist bei den Hunden ja natürlich dasselbe. Und deswegen muss man immer davon ausgehen, dass es immer wieder zu Veränderungen innerhalb des Rudels kommen kann. Alleine durch das Heranreifen in eine nächste Lebensphase und aber auch die hormonelle Sache, die ja immer noch eine Rolle spielt, die man nicht unterschätzen darf. Also ich sage das ja die ganze Zeit, ich weiß es auch mit Sicherheit. Ich vermute, die nächste Läufigkeit von Ronja und Mika wird irgendwann Ende des Jahres sein. Also irgendwann zwischen November und Januar werden die wieder läufig. Da reagiert Boogie extrem sensibel drauf, auf läufige Hündinnen. Und da wird es ganz spannend. Ich weiß, kann dir gar nicht sagen, in welche Richtung das geht. Ich gehe davon aus, dass dann Verhältnisse geklärt werden. Aber das kann auf verschiedenste Art laufen. Und ich bereite mich mental darauf vor, dass diese Zeit intensiv wird hier bei uns zu Hause. Vielleicht werde ich sogar so weit gehen müssen, zu sagen, ich kann sie nur noch punktuell zusammenbringen. Das werde ich sehen müssen. Es hängt davon ab, wie Boogie das macht.
Ah, ja, absolut nicht interessant, was du sagst, weil in der Tat ist es ja so, dass wir immer davon ausgehen, dass alles so gleichförmig bleibt. Aber Beziehungen, bin ich bei dir, ist auch mein Thema im Moment, gerade so innerhalb der Familie, die ändern sich. Und je nachdem, wenn jemand älter wird, zeigt er Reaktionen auch, die anders sind als vorher. Das kennt, glaube ich, jeder von uns.
Ja.
Ob es jetzt die Eltern oder Großeltern sind oder so. Und plötzlich gibt es eine Wesensänderung. Man denkt so, hoch, ist das jetzt ein Zufall oder passiert das öfter? Und es passiert dann plötzlich öfter.
Mhm.
Und das ist ja bei Hunden tatsächlich irgendwie, da gibt es eine Parallele, finde ich.
Ja, absolut.
Und bei Spanier ist es sicher auch so, weil sie einfach wenig davon hat, muss man echt sagen. Also wäre sie ein Mensch, da sind wir wieder beim letzten Thema, vom letzten Mal, nämlich ist ein Hund ein Familienmitglied, ja oder nein?
Mhm.
Wäre sie ein Mensch, wäre sie, glaube ich, unter den Alten tatsächlich eine Junge, weil sie noch so wenig an Charaktereigenschaften zeigt, die in Richtung Alter gehen.
Mhm.
Aber bei diesem Moment hatte ich keine Leine dabei.
Um was zu regeln.
Um etwas zu regeln. Normalerweise wisst ihr das, wenn ihr regelmäßig Der will nicht nur spielen hört, dass bei mir auch schon mal die Leine fliegt. Nicht auf den Hund, aber gezielt daneben. Und das ist dann tatsächlich auch immer das Ende aller Diskussionen, die geführt werden. Leinenführigkeit ist aber etwas, was ein Thema ist, das brutal ist, weil es so vielfältig ist und weil es letztendlich auch aber so einfach ist, wenn man es trainiert. Auf der anderen Seite ist auch immer die Frage, mit welchen Arbeitsmaterialien arbeitet man? Die Flexileine ist ja, haben wir vorhin schon angesprochen, dein Lieblingsding.
Ja, liebe ich.
Was ist für dich neben der Flexileine, auf die wir gleich noch kommen können, aber was ist für dich elementar bei der Leinenführigkeit? Warum geht es oft schief, sagen wir mal?
Ja, also du musst halt deinem Gegenüber sagen, was du von ihm willst. Das ist halt der Punkt. Damit steht und fällt deine Leinenführung. Wenn du das nicht vernünftig erklärst, was du eigentlich da jetzt verlangst oder gerne hättest, dann kann dein Gegenüber das auch nicht ausführen. Und dann gehst du wieder in den nächsten Schritt. Du musst halt gucken, wie motivierst du denjenigen, das auch noch zu tun, was du möchtest. Das ist der nächste Schritt. Also wie verstärkst du das? Sowohl positiv als auch negativ gibt es ja Wege, das zu verstärken. Dann musst du halt schauen, wofür entscheidest du dich grundsätzlich mal schon und womit verstärkst du denn? Und das sind halt so die, würde ich sagen, größten Fehler bei der Leinenführigkeit, warum es nicht gut klappt, ist halt einmal die Kommunikation. Wie habe ich das denn vermittelt oder habe ich das richtig vermittelt, was ich da möchte? Und dann im nächsten Schritt, wie verstärke ich da das gute oder schlechte Verhalten? In welche Richtung? Das sind halt so die wichtigsten Punkte. Und natürlich spielt Arbeitsmaterial auch eine Rolle. Also ich muss natürlich auch, wie bei jeder anderen, wie bei allem im Leben, wenn ich koche, brauche ich eine vernünftige Pfanne. Wenn ich Tennis spiele, brauche ich einen gescheiten Schläger. Wenn ich einen Hund führe, brauche ich eine gescheite Leine. Das gehört halt auch dazu. Ich kann nicht irgendwie nur gucken, ob die hübsch aussieht, sondern mir dann irgendwie, weiß ich nicht, so ein Modeaccessoire schnappen, was aber irgendwie sehr unpraktisch zu handeln ist oder vielleicht sogar mir an den Fingern wehtut oder unglaubliche Geräuschkulisse verursacht. Das erschwert mir ja meine Arbeit und das ist ja jetzt erstmal ein Job. Und wenn dein Hund tippitoppi läuft an der Leine und du dann eine schicke Leine dran machen möchtest, bin ich sofort dabei. Kein Problem, dann kannst du den wegen mir auch mit Geschenkpapierband führen. Das ist mir auch egal. Solange du ihm erst einmal vernünftig seine Arbeit erklärt hast und dann macht dir das Leben nicht schwer mit irgendwelchem Klimbim an der Leine. Mein absoluter Favorit ist ja eine Leine, wo 18 Ösen dran sind, an jeder Öse was anderes. Einmal ein paar Kackerbeutelspender, dann noch eine Pfeife da dran, dann noch die Marke von der Stadt Köln, dann noch die Tassomarke und dann noch das Namensschildchen mit der Nummer. Und dann hast du da, bist du wie der Musikmann auf der Schildergasse in Köln, der halt einfach nur klimpert und poltert, wenn er um die Ecke kommt. Das sind Menschen, die hörst du auf 100 Meter schon kommen, weil die Leine so einen Krach macht. Dass du die nicht nur an den gut greifen und händeln kannst, weil da einfach sehr viel dran ist, was dir im Wege steht, das ist das eine, aber auch einfach dieses Geräusch, was permanent in den Ohren klingelt, des Hundes. Und wäre ich Hund und hätte so eine Leine dran, dann würde ich auf jeden Fall auch versuchen, Entschuldigung, Ronja kommentiert jeden Fußgänger mit ihrem komischen, leicht hysterischen Bellen. Die hat kein schönes Bellen, die Ronja.
Nee, die Stimme ist so ein bisschen Heidi Klum. Aber
ja, die ist, oder? Ist, vor allem ist das ja ein großer schwarzer Hund und man würde eigentlich erwarten, da kommt jetzt so ein schickes, dumpfes Bellen, aber nein, die klingt halt immer so, echt, du hörst die Unsicherheit schon im Bellen.
Ja, ja.
Das ist bei ihr extrem. Ja, und also das sind halt so eine Klimperleine bringt einen Hund ja eher dazu, mal die Ohren abzuschalten. Und da zwischen diesem ganzen Geklimpere gibst du aber ja noch Kommandos oder Lob und das sollte er ja eigentlich auch gut hören und sich da auch drauf konzentrieren. Und wenn da aber dieses ganze Geklimpere zwischen ist, ist das ja nicht hilfreich. Es ist nicht unbedingt das Hindernis des Jahres, aber es ist auch nicht super. Also ich finde, man muss ja gucken, dass man vernünftiges Arbeitsmaterial hat. Also ein gescheites Halsband oder ein schönes Geschirr. Irgendwas, was gut sitzt, was bequem sitzt, was den Hund nicht stört und ihm auch nicht wehtut und eine vernünftige Leine. Und unter einer vernünftigen Leine verstehe ich eine Leine, die sich gut greifen lässt, die nicht wehtut an den Händen, die nicht ständig aus den Händen fällt und die richtige Länge hat. Bei der Leinenführung brauche ich keine 3 Meter lange Leine, wenn ich Fußlaufen übe. Dann brauche ich aber auch keine 50 Zentimeter lange Leine. Das ist zu kurz. Für mich ist eine optimale Länge je nach Hundegröße. Wenn es ein kleiner Hund ist, sollte sie ja tendenziell eher was länger sein, weil der ist ja weiter weg von meiner Hand. Aber ich sage mal so 1,5 bis 2 Meter ist eine optimale Leinenlänge für das Üben der Fußarbeit. Und dann muss ich halt im ersten Schritt meinem Hund erstmal einmal erklären, was ich von ihm möchte. Und das ist etwas, was oft vergessen wird. Dann wird sehr schnell mit Hunden geschimpft und bestraft und gezirpelt und gezerpelt an der Leine. Und der Hund weiß aber noch überhaupt nicht, was du von ihm möchtest, weil du ihm das auch noch nicht erklärt hast. Ja. Und ein strukturiertes Vorgehen ist wirklich nicht zu umgehen. Man muss da eine Struktur reinbringen. Das heißt also, wenn ich mit meinem Hund Fußarbeit übe, dann wird das zu einer Trainingseinheit. Alles andere ist kein Fußarbeitstraining. Das heißt also, wenn ich nicht vorhabe, mit meinem Hund vernünftig zu arbeiten jetzt, dann sage ich das ja auch nicht. Das ist das, was mich am meisten ärgert. Wenn einer es eilig hat und gar keine Zeit hat, sich jetzt um dieses Thema zu kümmern, macht die Leine an den Hund, sagt Fuß und danach entsteht ein heilloses Chaos. Dann sagt nicht Fuß. Dann sagt gar nichts, sondern könnt ihr chaotisch, wie ihr seid, irgendwie von A nach B kommen. Wenn du aber Fuß sagst, dann verlang auch Fuß, dann erklär bitte auch Fuß, dann bestätige, wenn es Fuß ist und korrigiere, wenn es nicht Fuß ist. Das ist das, was ich halt erwarte von meinen Klienten zum Beispiel, dass sie halt einfach wirklich sich dann auch auf die Aufgabe konzentrieren, die sie da dem Hund stellen. Das ist nämlich sehr, sehr ungerecht und sehr unfair, wenn du einem Hund einen Anschiss oder eine Korrektur, und ich finde, an der Leine rumreißen ist eine Korrektur, wenn du das machst und ausführst, obwohl du dem Hund noch nicht mal erklärt hast, was du eigentlich von ihm möchtest. Das ist nicht gerecht. Und das ist die Grundvoraussetzung für die Leinenarbeit, ist erst einmal zu erklären, was möchte ich überhaupt von dem.
Ich finde vor allen Dingen tatsächlich, dass Wesentliche, und du hast es ja gerade eben auch schon angetextet, dass man sich entscheidet, was man von dem Hund will. Also treff deine Entscheidung und zieh es mal durch. Machen wir ja auch, ne, im normalen Leben. Also wenn du Auto fährst, dann sagst du ja auch nicht so jetzt nach links, ach nee, doch wieder nach rechts, ah nee, ich doch wieder auf die Bremse. Dann kannst du davon ausgehen, dass du relativ schnell irgendwo an der Wand landest. Das ist beim Hund eigentlich ganz genauso. Also ich verstehe immer nicht, warum. Also es gibt ja Menschen, die schaffen es allen Ernstes, in 30 Sekunden mindestens 10 verschiedene Kommandos zu geben. Beobachtet man ganz oft, wenn du draußen bist. Oder so halbherzig. Ne? Also habe ich so 2, 3 Kandidaten im Wald, die rufen dann in den Wald rein, komm mal her. Und dann geht es wieder, sitz. Und dann geht es wieder, bleib. Und dann, also der Hund hat überhaupt gar keine Chance, auf irgendwas zu reagieren. Der ist total verwirrt. Und was macht er jetzt? Schaltet einfach auf Durchzug, weil er einfach für sich überhaupt nicht mehr registriert. Das ist jetzt ernst gemeint, das ist das eine. Und das ist das andere, der weiß überhaupt nicht, was der Besitzer von ihm will. Und das ist, glaube ich, manchmal einfach auch anstrengend, weil es ja verrückterweise wirklich Arbeit ist, mit dem Hund zu sein auch. Ein normaler Spaziergang ist halt nicht einfach nur ein normaler Spaziergang. Also da gibt es halt einfach Situationen, wo du mit dem Hund arbeiten musst. Und es ist wichtig, dass er hört. Also wenn er nicht ständig an der Leine gehen muss oder soll, dann ist, glaube ich, die Leinenführigkeit lustigerweise, finde ich, das A und O, weil er da schon einfach auch diese Kommandos wie zum Beispiel bei Fuß auch ganz gut lernen kann. Weil man da auch ein Eingriff auf ihn hat, ne? Ein Zugriff auf ihn hat. Und das hängt total eng miteinander zusammen. Und das finde ich immer so krass, dass man, es gibt ja Leute, die sagen, ja, der läuft auch gut ohne Leine. Ja, aber läuft er nicht, stellst du dann fest. Denn er läuft weder ohne Leine noch mit Leine gut. Mhm. Und ich glaube, für mich gibt es da immer einen totalen Zusammenhang. Wenn du mit einem Hund an der Leine arbeitest, weil du damit guten Zugriff auf ihn hast, dann ist die Chance, dass er auch ohne Leine besser hört, viel, viel größer, finde ich jedenfalls. Deshalb ist die Leinenarbeit für mich so wichtig immer gewesen und ist es noch, weil sie tatsächlich auch eine Korrektur erstmal ist in vielerlei Hinsicht, wenn du konsequent genug bist und wenn du das eben einfach auch dann durchziehst. Ein Hund ist bei mir nur an der Leine, wenn es gar nicht anders geht, mittlerweile. Und ich brauche sie aber nach wie vor immer noch, regelmäßig, um mit dem Hund zu arbeiten, weil sich wieder irgendein Quatsch eingeschliffen hat.
Also an der Leine fängt es halt immer an, gehört halt dazu. Mal abgesehen davon kann man das sich ja auch gar nicht aussuchen. Die Leine gehört eben an den Hund dran, sobald man nicht an einer ausgewiesenen Freilaufstelle ist. In einer Stadt wie zum Beispiel Köln ist das so. Ich vermute auch in 90% der anderen Städten in Deutschland und auf dem Land wird das so viel anders auch nicht sein. Das hat auch viel mit miteinander zu tun. Also ich finde das auch wirklich unfassbar nervtötend, wenn ich mit meinen Hunden jemandem begegne, der den Hund nicht an der Leine hat, weil er meint, er schafft das und der Hund knallt natürlich immer in uns rein, weil sie es eben nicht schaffen. Und dann kriegen sie dann aber auch den Hund nicht mehr wieder an die Leine, weil der dann auch da nicht hört. Und das ist halt furchtbar anstrengend und nervig. Und dann denke ich mir mal, wenn du das, also es gibt ja auch Leute, die haben das einfach mega gut im Griff. Man begegnet immer wieder Menschen, die begegnen dir mit ihrem Hund, die haben den im Fuß, ohne Leine, laufen völlig entspannt, sehen dich, verstärken das Kommando womöglich noch. Manche müssen das noch nicht mal, manche müssen nicht nochmal Fuß wiederholen. Und du siehst, der Hund, der guckt noch nicht mal zu uns hin. Das ist etwas, da jucke ich mich nicht eine Sekunde dran. Dann sollen sie den Hund auch ohne Leine führen, von mir aus gerne. Sie haben es ja in der Tat unter Kontrolle und im Griff. Es passt. Wenn sie das wirklich im Griff haben, das kann ja immer nur jeder für sich. Aber man muss ja so reflektiert sein, zu erkennen, es ist zwar eine schöne Vorstellung und sehr romantisch, man würde immer ohne Leine, ich finde das ja auch alles ganz toll, aber es ist nicht so einfach, erstens. Und zweitens musst du immer an die anderen Menschen denken. Und ich finde, wenn ich mit meinen Hunden unangeleint laufe, dann haben die im Fuß zu laufen und dann haben die das Fuß auch unter keinen Umständen zu verlassen, außer ich gebe es frei. Das heißt auch, dass die nicht loslatschen, um irgendwem nett Hallo zu sagen, weder einem Menschen noch einem Kind noch sonst wem. Die treffen dann keine eigenen Entscheidungen. Sonst gehören die an die Leine. Solange sie das nicht können oder ich das nicht im Griff habe, gehören sie an die Leine. Das ist einfach so, Punkt. Und das ist auch gar nichts Schlimmes. Die Leine muss ja auch nicht immer so wahnsinnig schlimm wahrgenommen werden, weil wenn du deinen Hund vernünftig führst, dann ist die Leine ja nicht zu fühlen, die ist ja nicht zu spüren, die hängt ja dann da. Ein Hund sollte ja nicht ziehen an der Leine. Und ich arbeite im Moment sehr, sehr hart, weil ich auch zwei Hunde gleichzeitig arbeite, was immer schwierig ist. Wir haben jetzt die beiden Junghunde zeitgleich sozusagen bekommen. Boogie ist Gott sei Dank fertig, mehr als fertig, um die kümmere ich mich nicht. Aber trotzdem muss ich sie ja an der Leine weiter mitführen. Und dann habe ich die zwei weiteren Leinen und versuche gleichzeitig beide Hunde in die Fußarbeit zu kriegen. Das ist gar nicht einfach. Das ist eine echte Herausforderung für mich.
Wie gehst du vor?
Na, erst einmal habe ich jeden einzeln einmal gearbeitet und ihm erstmal einzeln beigebracht, was Fuß ist oder was ich, wie ich mir das vorstelle. Und dabei ist halt total wichtig, dass man weiß, was ist denn für dich Fuß? Weil für mich ist ein Fuß vielleicht was anderes, wie beispielsweise für dich, Mike. Es gibt Menschen, die sind toleranter und Menschen, die sind weniger tolerant. Es gibt Leute, die stellen sich das sehr, also ich mag das persönlich überhaupt nicht, aber die stellen sich das so vor, dass der Hund mit einer Schulter- oder Kopfberührung an deinem Knie läuft, also sehr, sehr eng an dir dran läuft und möglichst auch ständig zu dir hochguckt. Das ist ein Hundesportfuß. Das ist für mich etwas, was im Alltag überhaupt keinen Platz finden sollte. Erstens ist das sehr unentspannt für den Hund, sehr anstrengend für den Hund, hat überhaupt keine Notwendigkeit im Alltag und so kann ein Hund einen Spaziergang auch einfach nicht genießen. Die meisten Hunde, also selbst ein wirklich gut trainierter Mali, so einen Hundesportfuß läuft, der macht das nicht länger als eine halbe Stunde. Danach kannst du den in der Ecke legen, ist der platt. Aber man geht ja 2 Stunden spazieren, also ist das ja eigentlich auch fast utopisch. Aber das ist die Vorstellung, die viele haben, weil sie es irgendwo gesehen haben, das sieht toll aus. Und dann gibt es viele, viele Graustufen dazwischen, bis hin zu dem einen sehr, sehr lockeren, großzügigen Fuß. Da darf der Hund die gesamte Leine nutzen und die soll nur nicht auf Zug gehen. Das heißt, der Hund darf rechts, links, vorne, hinten laufen, da darf nur kein Zug entstehen auf der Leine. Das ist auch immer noch eine Fußarbeit, die ist auch nach wie vor nicht unkontrolliert, nur weil der Hund an allen möglichen Stellen laufen darf. Das geht nicht unbedingt miteinander einher. Es entsteht kein Zug auf der Leine, also hat der Hund ja immer noch eine Leistung zu erbringen, auch wenn er vorne läuft. Da muss er halt dafür sorgen, immer wieder mal den Schulterblick zu machen, zu gucken, wo ist mein Frauchen oder mein Herrchen, damit er eben dasselbe Tempo hält. Und ich mag die Mitte total gerne. Ich liebe die Mitte. Für mich ist die Mitte optimal. Und die Mitte ist für mich, das ist mein Lieblingsfuß. Ich versuche das auch immer den Leuten aufzuquatschen, weil ich das einfach sehr angenehm finde. Und es hat sich bewährt.
Ja, hat geklappt bei mir.
Ja, aber sagen wir mal ehrlich, es ist bequem. Du hast den Hund, der läuft neben dir oder ein Stück hinter dir, aber auf keinen Fall vor dir. Das ist für den Hund am einfachsten. Er kann deine Beine im Augenwinkel immer mitsehen und kann dadurch unbewusst auch das Tempo halten, wenn er sich daran gewöhnt, einfach zu sagen, ich laufe auf Beinhöhe, also ungefähr oder ein bisschen dahinter, dann hat er dich ja immer gut im Blick und kriegt alles mit. Er kriegt mit, wann bleibe ich stehen, wann gehe ich los, biege ich nach rechts ab, biege ich nach links ab, und dann brauche ich für all das auch keine Ansprache mehr an den Hund. Meine Optimalvorstellung einer Fußarbeit ist ja, dass ich nicht mehr mit dem Hund reden muss, sondern ich laufe und er läuft mit. Wenn man das richtig gut gemacht hat, braucht man irgendwann den Hund sich gar nicht mehr um den Hund kümmern. Und der Hund ist entspannt, weil der hat sich das einfach nach seinen 1000, 2000, 3000 Wiederholungen, ist das implantiert in dem Hund, dann braucht er auch nicht mehr nachdenken. Für den ist einfach klar, ich watschle halb neben oder ein bisschen hinter meiner Führung und sorge dafür, dass ich da mitgehe. Ich darf nicht an der Leine ziehen, ich darf, wenn ich in der Fußarbeit bin, nicht stehen bleiben. Ich darf nur stehen bleiben, wenn mein Herrchen oder Frauchen stehen bleibt. Wenn die nach rechts gehen, gehe ich auch nach rechts. Gehen die nach links, gehe ich auch nach links. So, und die Leine ist dabei immer locker. Da entsteht kein Zug. Und die dürfen auch nicht super weit weg von mir, weil das stört, wenn wir auf engen Wegen sind, Fahrradfahrer, Jogger und so weiter. Aber sie kleben auch nicht an mir. Das ist so ein bequemes Miteinander. Und Tendenz ist eher hinter mir zu laufen, als auch nur eine Idee vor mir zu laufen. Also ich erwarte, dass sie absolut meine Beine im Blick haben können. Es gibt Hunde, die haben die Fähigkeit, immer wieder mal so ein bisschen wie so einen Schulterblick zu machen. Dann würde sich das in so einem Fall wieder aufheben, wenn das ein Hund selber so für sich gut, wenn man das gut hinbekommt, dass der Hund halt eine halbe Körperlänge vorläuft, dafür aber immer zwischendurch nach hinten abcheckt, ist das gut. Nur in dem Moment, wo du einen Richtungswechsel machst oder so, kriegt er es halt nicht mit.
Ja.
Dann hast du immer wieder den Konflikt. Deswegen würde ich immer dazu neigen zu sagen, er soll tendenziell lieber hinter mir laufen. Und das lässt sich eigentlich ganz gut realisieren, wenn man das einmal vernünftig erklärt. Und dann auch nicht zu denken, jetzt haben wir das einmal besprochen und es läuft jetzt 2 Wochen gut und damit hat sich die Sache. Du brauchst deine Wiederholung. Wiederholung, 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 Wiederholung. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Man muss am Ball bleiben, man muss es gerade am Anfang ganz intensiv trainieren. Man muss immer auf jede Stimmung des Hundes vorbereitet sein und man hat auch immer alles dabei. Ich gehe am Anfang nicht ohne Leckerchen aus dem Haus. Das mache ich nicht, weil wenn mein Hund besonders gut mitarbeitet, dann will ich ihm auch noch was on top geben, mehr noch als meine Stimme.
Ja.
Und wenn, wenn wir irgendwann eingespielt sind, ich bin jahrelang ohne Leckerchen unterwegs gewesen mit den zwei Althünden, dann brauche ich das ja nicht mehr. Aber zu Beginn, wenn wir im Aufbau sind und der Hund einfach auch noch Großes leistet, weil er sich an all das gewöhnen muss und sich konzentrieren muss und diese Leistung immer wieder neu abrufen muss, unter diesen ganzen verschiedenen Bedingungen, weil du trainierst ja manchmal in ganz reizarmer Umgebung, manchmal trainierst du aber ja auch in reizstarker Umgebung, zum Beispiel, wo viele Fußgänger sind, wo vielleicht Kinder sind. Es gibt Hunde, die reagieren total gut auf, also total intensiv auf Kinder. Oder es spielt jemand Fußball oder es sind Artgenossen in der Nähe oder. Und unter all diesen Umständen soll er ja nun arbeiten. Und du musst ihn ja durch all diese Situationen immer ein paar Mal durchbegleiten, damit das sich stabilisiert, das, was du da trainierst. Und dann musst du unbedingt etwas an der Hand haben, womit du das auch positiv verstärken kannst, wenn es gut macht. Damit er, also ich meine, da sind wir Menschen doch gar nicht anders. Wenn ich irgendwas lerne und ich bekomme dafür eine gute Zensur oder ein Lob oder eine Bezahlung, dann motiviert mich das ja, so weiterzumachen.
Gibt es ja Hunde, die Hunderassen oder aber auch Hunde, die vom Charakter so sind, die erstmal eins brauchen, um sich konzentrieren zu können, nämlich Ruhe. Es gibt Hunde, die, also Pelle gehört ganz eindeutig dazu. Der, weiß ich nicht, als Mensch hätte er wahrscheinlich ADHS und er könnte sich sehr, sehr schwer konzentrieren. Das kann er auch. Also es ist wirklich Dinge, die ihn interessieren. Du musst ihn erstmal in deinen Bann ziehen. Vorher geht gar nichts. Mhm. Sonst ist das wirklich der Schmetterlingsfänger. Eine gute Erfahrung habe ich übrigens bei ihm gemacht und bei Hunden, die, bei Spanja übrigens auch. Da hat sich vieles geändert, als ich dann mit ihr zusammen joggen war. Das ist bei Pelle ganz genauso. Und zwar durch die etwas schnellere Bewegung. Und das ist dann aber auch gut, ein Einzeltraining zu machen, nicht mit vielen Hunden. Wenn ich mit Pelle trainieren will, zum Beispiel Fuß, dann gehe ich mit ihm alleine laufen. Weil er einfach auch in der Bewegung, es ist eine schnellere Bewegung, es ist, er muss nicht auf irgendwas warten, sondern er ist in Bewegung. Und da fällt es ihm viel einfacher, bei Fuß zu laufen zum Beispiel, also das zu trainieren. Weil er da auch so ein bisschen schneller sein kann, ein bisschen aktiver sein kann. Er konzentriert sich dann auch viel besser. Ist aber auch vielleicht eine Charakterfrage oder bei Hunden, die eben sehr aktiv sind. Und da ging das unheimlich schnell ohne Leine. Wahnsinnig schnell.
Also das wird auf 100% alle Hunderassen so zutreffen, wie du das sagst. Also okay. Die steigen alle besser ein, wenn man das erstmal mit Ruhe macht. Das ist völlig klar. Sobald es hektisch oder laut oder schnell wird, ist es besonders schwierig, sich zu konzentrieren, egal wie souverän dein Hund ist. Also es ist immer gut, die ersten Schritte in einem ruhigen Umfeld zu machen und die Reize dann langsam zu steigen. Eichhörnchen.
Guten Tag, willkommen bei Sarah Nowak zu Hause.
Ja, die Eichhörnchen, das ist interessant, ne? Die Eichhörnchen, die lernen aber nicht draußen. Die gehen trotzdem, flanieren die immer noch über unseren Zaun mit einer Nuss im Mund.
Das ist das Spiel.
Das ist ja, ich habe auch wirklich das Gefühl, die lachen über die Hunde.
Klar lachen die. Es ist wirklich so ein
Spannend. Ja, es ist wirklich, also ich, Hunde sind wirklich bereichernd, man erlebt so schöne Sachen. Also auf jeden Fall die Ruhe zu Beginn, und da geht es nicht nur um Fuß, da geht es um absolut alles, auch wenn du eine Freiablage trainierst oder einen Rückruf. Das übt man natürlich nicht in einer reizstarken Umgebung zu Beginn, sondern immer in einer ruhigen, in einem ruhigen Umfeld, die ersten Schritte. Und da lässt man sich Zeit und ist sehr viel ruhiger. Und dann steigert man das. Und du erinnerst dich, in der Hundeschule haben wir ja viel Fußarbeit immer im Laufen gemacht. Wir sind ja dann spazieren gegangen. Und was die Hunde, was den Hunden hilft, ist Tempowechsel, Richtungswechsel, stehenbleiben, Sitz, stehenbleiben, Platz. Du machst dadurch die Arbeit spannender, dass, indem du halt einfach kleine Elemente zwischendurch einbaust und ihre Aufmerksamkeit verlangst. Ja. Das macht das auch witziger für die. Also heißt Tempo, gerade das hohe Tempo fällt den Hunden immer ein bisschen einfacher. Die meisten preschen dann halt einmal kurz vor, da muss man die nochmal abholen und nochmal reduzieren. Aber es ist immer einfacher für einen Hund Fuß zu laufen, wenn du nicht in Zeitlupe läufst. Also da, auch da, das trifft auf fast alle Hunde zu, die laufen lieber ein eher schnelles Tempo. Und das mache ich jetzt zum Beispiel auch, wenn ich mit den dreien Fußarbeit übe, dann gehen wir schon echt zügig. Es ist kein Joggen, aber es ist wirklich ganz zügiges Laufen. Das fällt uns allen einfacher jetzt für den Beginn. Und dann fange ich an mit Tempowechsel innerhalb meiner Fußarbeit. Das heißt also, damit mein Hund nicht immer in den Fehler reinknallt, kann ich ihm zu Beginn ja auch immer Unterstützung geben. Das heißt also, immer wenn eine Veränderung der Situation kommen wird, das heißt also, wir gehen jetzt sehr, sehr schnelles Fuß und ich möchte jetzt langsam werden, dann werde ich das nicht einfach so, dann ist ja klar, der knallt vorne in die Leine rein, hat einen Fehler gemacht. Dann muss ich es ja theoretisch wieder kommentieren. Ich kann ihm aber auch helfen und ihm einfach eine Art Vorwarnung geben. Achtung, jetzt kommt was. Und das mache ich, indem ich das Kommando wiederhole. Bei uns ist das dann einfach so, ich laufe sehr schnell. Und 1 oder 2 Sekunden, bevor ich langsam werde, wiederhole ich das Kommando. Fuß! Dann werden die kurz aufmerksam und dann werde ich langsam. Und dann sind die aber wirklich, wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, dann kapieren die immer, wenn die Frau Fuß sagt, passiert gleich was. Das mache ich auch vor dem Richtungswechsel, das mache ich, bevor ich stehen bleibe, das mache ich auch, bevor ich wieder schneller werde. Dann hat der Hund immer die Möglichkeit, noch einmal aufmerksam zu werden, um dann es richtig zu machen. Es ist ja so, man kann dem Hund das Leben schwer machen oder einfach machen. Und zu Beginn würde ich immer versuchen, ihm das Leben leicht zu machen, weil dann hat er viele Erfolge, arbeitet gerne, ist motiviert. Es ist doch nicht anders als bei uns. Wenn ich irgendwas mache und von morgens bis abends Misserfolg habe, dann wird das nichts. Meine Tochter wurde gerade eingeschult. Die hat in den ersten 2 Wochen ständig ihre Hausaufgaben vergessen in der Schule. Die hat das nicht mitbekommen. Die hat noch nicht diagnostiziertes ADS, aber die Neigung in jedem Fall. Mhm. Und sie tut sich total schwer, wenn in der Klasse so ein Trubel ist und so viel los ist und sie dann von der Seite noch von anderen Kindern angequatscht wird, dazu zu hören, was diese Frau da vorne erzählt. Das muss man jetzt trainieren mit ihr. Man muss jetzt mit ihr üben, unter diesen ganz verrückten Umständen trotzdem sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Wir Menschen sind doch gar nicht anders. Und wenn ich sie jetzt nicht unterstütze und ihr dabei helfe und ihr da Instrumente an die Hand gebe, wie sie das schafft, dann wird sie nur noch Misserfolge haben, weil sie die Hausaufgaben nicht mehr mit in die Schule bringt. Und sie wird irgendwann mal Ärger mit der Lehrerin bekommen.
Das finde ich so bitter übrigens tatsächlich, wenn du das ansprichst, dass es eben kaum Raum ist für das Individuum in der Schule. Also sich dann einfach mal anzugucken als Lehrerin, wie ist das eigentlich mit dem Kind XY genau? Ne? Und weil die Klassen auch teilweise einfach irre groß sind. Und da gibt es auch wieder, finde ich, eine totale Verbindung zum Hund, dass ich einfach ganz klar bei Pelle, der sich total gerne anstiften lässt und allen möglichen, gerade von Spanier und Bilbo, oder der Anstifter ist und andere mitnimmt und mitreißt. Also ich habe so eine Spanier 2 in männlich. da hilft das Einzeltraining wirklich. Und deshalb auch ganz gezielt Einzeltraining. Nicht in der Gruppe, keine Ablenkung, volle Konzentration auf das, was wir beide da miteinander tun. Nicht nur, dass es jetzt in dem Fall für ihn viel einfacher ist, sondern es hat auch eine andere, es bindet auch anders. Also unsere Bindung ist deutlich stärker geworden in dem Moment, wo ich wirklich intensiv, regelmäßig mit ihm alleine gearbeitet habe. Und dann auch wirklich, und er freut sich drauf, und mittlerweile weiß er das auch, es gibt einfach ganz klar Situationen, wenn wir zusammen laufen gehen, dann wartet er oben auch schon an der Einfahrt und weiß, okay, das ist jetzt Quality Time mit Mike. Und er weiß auch genau, das ist ein anderer Spaziergang als sonst und er verhält sich auch lustigerweise anders. Also es ist nicht so, wie er sich in der Gruppe verhält, sondern er ist komplett von Anfang an auf mich konzentriert und orientiert sich und das macht es uns beiden eigentlich einfacher.
So, und das, was du gerade schilderst, ist ja auch beispielhaft dafür, dass die Arbeit mit einem Hund nichts Schlechtes ist. Das erklärt das sehr gut. Hunde arbeiten nicht ungern. Es ist nichts Schlechtes für sie, wenn man mit ihnen arbeitet. Die lieben das und die finden das schön, auch wenn es Fußarbeit ist. Wenn man fair ist, wenn man konzentriert ist, wenn man vernünftig erklärt und maßvoll ist mit allem, was man tut, dann wird ein Hund gerne mit dir arbeiten. Manchmal, es gibt Hunde, die tun sich schwer, runterzufahren, gerade wenn die so jung sind und leicht ablenkbar und es hängt ja auch davon ab, wo du lebst. Also wenn ich jetzt hier am Feld trainiere, ist das viel, viel einfacher, als wenn du in der Stadt in irgendeinem Stadtpark arbeitest, wo halt drumherum Skateboarder sind und Fahrradfahrer und Jogger und Kinder und Fußballspieler und noch andere Hunde. Das ist ja was ganz also es ist gar nicht blöd, dann auch mal zu sagen, jetzt für die ersten Schritte gehe ich mal woanders trainieren oder zu einer anderen Uhrzeit. wo weniger los ist und mache meinem Hund mal erst das Leben einfach. Und wenn das, wenn Schritt A gut läuft, dann gehe ich über zu Schritt B und dann steigere ich die Reize langsam und dann zu Schritt C und so weiter. Ich habe leider wegen meiner Lebensumstände nicht die Möglichkeit, jeden Tag mit den Hunden einzeln zu arbeiten. Dafür habe ich leider kein Zeitpensum mehr. Das heißt, ich habe das, die Grundschritte habe ich einzeln erklärt und jetzt müssen die immer zusammenarbeiten. Also ich habe die immer alle drei an der Leine und das ist halt für mich total anstrengend, weil ich einfach sehr viel auf einmal machen muss und immer beide neue Hunde im Auge behalten muss. Glücklicherweise, Boogie macht mir das Leben jetzt sehr, sehr einfach. Die hat sich komplett nach hinten abfallen lassen jetzt, weil die keinen Bock auf das Theater da vorne hat. Und wir arbeiten jetzt einfach munter. Und wir werden irgendwie das auch schaffen. Es ist aber erschwert. Und deswegen bin ich da ganz bei dir. Wenn man mehrere Hunde hat, die ersten Schritte mit dem Hund einzeln zu machen, ist eine gute Sache. Was man nicht vergessen darf, ist aber, wenn ich im Training bei Schritt A bin, dann kann ich nicht morgens Schritt A und abends Schritt C machen und am nächsten Morgen wieder auf A gehen. Wenn das A nicht stabil ist, dann bleib bitte dabei, bis das stabil ist. Und erst dann gehst du in die nächste Stufe. Und bis dahin, wenn das eben turbulent ist, dann verlang einfach gar nichts. Es ist ja auch gar nicht schlimm, nichts zu verlangen. Wenn mein Hund es noch nicht schafft, morgens um 10 Uhr, weil der da total voll Energie ist und die Blase voll ist und mein Hund schafft das noch nicht, bis zum Park im Fuß zu laufen, weil der einfach das, der kann es noch nicht leisten, dann habe ich ein Geschirr an dem Hund dran und dann mache ich die Leine an das Geschirr und dann zieht er mich eben in den Park. Dann ist das halt so. Aber dann sage ich nicht Fuß. Dann fange ich nicht an, mit dem zu schimpfen und zu diskutieren. Dann muss ich da einmal durch. Das ist total unschön, das ist fürchterlich. Aber umso motivierter bin ich ja dann, viel mehr mit ihm zu trainieren, damit wir schnell auch an dieser Stelle das verlangen können von ihm. Und ganz, ganz wichtig ist, wirklich immer zu gucken, habe ich das gut erklärt?
Ich glaube auch, das ist ein wichtiger Hinweis ist deshalb, weil wir leben so. Ne? Also auch als Menschen letztendlich. Wir sind, hüpfen auch nicht bis auf die Hochbegabten, nicht von Klasse 5 in Klasse 13 plötzlich.
Genau.
Sondern da gibt es auch verschiedene Grades und auch das, was viele als furchtbar empfinden, nämlich das Sitzenbleiben, ist durchaus, finde ich, in der Hundeerziehung oder bei Pelle, der ist schon sehr oft sitzen geblieben und musste eine extra Runde drehen. Gar nicht schlimm, sondern man festigt einfach nur das, was man irgendwie nicht drauf hat oder wo man es einfach nicht, wo man diese Hürde nicht drüber kommt. Genauso wie bei der Führerscheinprüfung. Da macht man dann auch eventuell eine lange Pause. Und auch lange Pausen sind manchmal auch ganz gut. Nämlich dann, wenn man einfach auch merkt, es geht nicht weiter, dann einfach auch mal Luft zu lassen und die Balance zu finden zwischen Arbeit und einfach auch mal sein zu lassen und, und dann nicht in eine Penetration zu gehen. Nicht unwesentlich. Aber lass uns zum Schluss dieser Folge noch über dein Lieblingsutensil sprechen. Die Flexileine. Und jetzt könnt ihr euch auf einen Blutrausch, einen verbalen von Sarah Nowak einstellen.
Ich versuche mich jetzt ganz diplomatisch auszudrücken. Ja. Also erstmal grundsätzlich diese Flexileine. Es gibt, soll ja Menschen geben, die können damit umgehen. Dann sollen die wegen mir auch benutzen. Es sind leider sehr, sehr wenige. Also wir sprechen von nahezu keinem. Es gibt wenige Menschen, die können damit gut umgehen. Die haben da einen Plan, die kommunizieren das alles gut und richtig und dann können die auch wegen mir eine Plexileine benutzen. Aber die meisten können es halt eben nicht. Die machen diese Leine an den Hund dran und haben einfach einen absoluten Kontrollverlust auf ganzer Linie. Es passieren die abgefahrensten Sachen mit diesen Teilen. Ich bin zuletzt mit meinem Babu durch die Straßen gefahren und dann läuft eine ältere Dame mit ihrem mittelgroßen älteren Hund an einer Flexileine über den Gehweg und auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine andere Frau mit einem Hund. Den hatte die alte Dame aber nicht gesehen. Und irgendeinem Moment entdeckt also dieser ältere Flexileinenhund diesen anderen Hund auf der gegenüberliegenden Straßenseite und knallt los, mitten über die Fahrbahn. Und die hatte halt dieses 10-Meter-Teil da dran. Der ist also rübergekommen. Ich habe eine Vollbremse gemacht und das Auto im Gegenverkehr hat eine Vollbremse gemacht. Der Hund ist nicht überfahren worden, ja. Aber was für ein unglaubliches Chaos. Wäre das Auto über die Flexileine gefahren, hätte es den Hund zurückgeschleudert, gegen mich wahrscheinlich oder sonst was. Der Hund wäre zu Schaden gekommen. Also ein unfassbar perfektes Beispiel für eine Flexileine. Das ist für mich Flexileine. Absoluter Kontrollverlust, Chaos, Verletzungen. Ich kann von diesen Beispielen kann ich dir eine Million nennen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich daneben gestanden habe und gedacht habe, warum denn nur in Gottes Namen? Oder noch einmal ganz kurz, weil wir so viel über Tierschutzhunde sprechen, dann möchte ich noch einmal als ganz wesentlichen Punkt für die Flexi oder gegen die Flexileine nochmal anführen. Tierschutzhund, völlig sensibel für alle möglichen Geräusche, Angstproblematik, bla bla bla. Machst eine Flexileine dran, findest das alles ganz super, weil dann kannst du ihn ja noch nicht von der Leine machen, weil der tut sich ja noch so schwer und du weißt nicht, wegen Rückruf und Abhauen. Also machst du eine Flexileine dran, weil dann kann er ja auch mal ins Gebüsch und so. Und die fällt dir irgendwann mal aus der Hand, die Flexileine, weil die so unhandlich und so kacke ist. Die fällt dir aus der Hand und sie fällt dir aus der Hand. Das ist einfach schon so oft passiert. Sie fällt einem dann irgendwann aus der Hand. Und dann wird dieser angstgetriebene Tierschutzhund von dieser Rappelkiste gejagt und rennt um sein Leben. Am besten direkt auf die Autobahn. Und diese Unfälle hat es schon so viel gegeben. So viel. An einen Hund, der frisch aus dem Tierschutz kommt, gehört auf gar keinen Fall eine Flexileine. Das will ich noch mal einmal ganz laut sagen.
Definitiv. Die albernste Situation, das ist fast wie im Comic gewesen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, in Köln, auf dem Ring, auf der Ecke, die kennst du bestimmt auch, wo es dann zum Mediapark geht.
Ja, diese rum. Kurve. Ja.
Diese Kurve, genau. Mhm. Da bin ich lang gegangen mit den Hunden und dann kam mir ein Yorkshire Terrier entgegen. Und ich habe nicht gesehen, was der so an sich hatte. Und ich dachte nur so, oh, okay, warte mal, wo kommst du denn her? Und habe die Hunde noch ein bisschen mehr bei mir behalten. Und plötzlich war der Yorkshire Terrier weg. Da hatte schlicht und ergreifend seine Besitzerin auf die Flexileine gedrückt. Und der Yorkshire Terrier sauste wieder um die Ecke rückwärts. Also das heißt, sie hat einfach drauf gedrückt. Der kam ja um die Ecke, sie zog auf die Flexileine und er...
Also die hatte einen Rückwärtsgang, die Flexileine. Ach du meine Güte, was?
Sie hat drauf gedrückt auf die Flexileine und dieser Hund ist quasi zurückgeschnellt. Also sie hat noch dran gezogen scheinbar.
Ah, okay.
Und somit ist dieser Yorkshire Terrier wieder rückwärts um die Ecke geflogen, sodass er dann plötzlich verschwunden war. Das habe ich aber erst gesehen, als ich wieder um die Ecke rum war, dass es eben diese Flexileine war. Unfassbar. Einfach unfassbar.
Krasse Geräte. Du siehst so oft. Das
ist krasse, auch Power, da ist richtig Power drauf im Zweifel. Es gibt die ja in verschiedenen Stärken, in verschiedenen, also 1000 verschiedene Modelle. Ich will gar nicht länger drauf eingehen, weil ich auch denke so, warum? Also why? Also wer ist überhaupt auf diesen Quatsch gekommen?
Also du hast einen absoluten Kontrollverlust. Du hast keine Kontrolle. Die Menschen denken immer, und dann denken die immer, sie wüssten es. Wir könnten es dem Hund genau vermitteln. Der Hund weiß nie, wie weit er gehen kann. Weil mal darf einen Meter laufen, mal 5, mal 10, das weiß er eigentlich nie. Das entscheidet ja Mensch mit Daumen auf dem Knopf. Ich finde das in der Kommunikation schlecht und ich finde es vor allem gefährlich. Es ist einfach super gefährlich. Und wenn man Tierärzte fragt, das kann ja jeder mal machen, den eigenen Tierarzt mal ansprechen und einfach nur sagen, Flexileinenunfall. Und dann wird er dir ein paar schöne Geschichten zu erzählen von zerrissenen Häuten, weil die auch durch die an diesen Bändern oft sich irgendwie zerreiben oder diese Einfädelungen beim Spiel miteinander, das habe ich auch schon oft beobachtet, dann fangen die Hunde an zu spielen und da ist eine Flexileine dran.
Ja, super.
Auch eine schöne Katastrophe, nachher dann irgendwelche verdrehten Gelenke und sowas. Also es ist einfach die Liste der Probleme, die dieses Teil mit sich bringt, ist einfach unglaublich lang und ich glaube, man kann es überbegrifflich einfach einen Kontrollverlust nennen. Und deswegen würde ich diese Leine am liebsten verbieten lassen, wenn es nach mir ginge. Weil die paar Leute, die das Ding wirklich vernünftig benutzen, es steht in keinem Verhältnis zu den Menschen, die es eben nicht im Griff haben.
Ja. In diesem Sinne, übt weiter mit den Hunden. Geht mit ihnen einzeln joggen oder auch in der Gruppe, arbeitet mit ihnen, wiederholen, wiederholen, wiederholen. Hört euch die Folge gerne einfach ein paar Mal hintereinander an und habt vor allen Dingen viel Freude mit der Arbeit mit den Hunden. Und ich gehe, glaube ich, jetzt mal ohne Leine kurz spazieren.
Nach dieser Folge, ich habe gedacht, du wärst jetzt völlig inspiriert und würdest sofort eine Fußarbeit machen.
Ja, ohne Leine mache ich die Fußarbeit.
Ich dachte, Leinenführung jetzt. Ja. Dann mache ich das jetzt.
Mach du das mal.
So.
Ich überlasse das gerne dem Profi.
Bis nächste Woche.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.